ARD.
Ich bin Mario Neumann und für diesen Bremen 2 Podcast kann ich eine Sache nicht planen, mit wem ich spreche. Denn das entscheidet allein der Zufall. Ich bin unterwegs mit einem Schild in der Hand, auf dem steht eine Stunde reden, Fragezeichen. Und wer Lust und Zeit hat, ist herzlich eingeladen, sich dann mit mir ins Studio zu setzen. So wie Horst Wieting, mit dem ich über Höhen und Tiefen geredet habe.
Vor 3 Jahren ist meine Tochter verstorben. Und das war natürlich schon eine schwere Zeit.
Das war schlimm.
Ja. Sie ist auch von heute auf morgen verstorben, ne? Unerwartet, ja. Sie ist an einer Sepsis gestorben, Blutvergiftung. Ja, und es gab keinen Erreger, ne? Also man hat keinen Erreger gefunden. Die Sepsis war mit einmal da.
Es gibt Wochen, da ist Horst Wieting 2-3 Mal auf dem Friedhof, schaut am Grab seiner Tochter vorbei. Früher war er täglich auf dem Friedhof, allerdings als Chef einer Friedhofsgärtnerei. Er ist dankbar, dass in seinem Leben so einiges gelungen ist. Das hätte auch anders kommen können, meint er, und erzählt von Drogenerfahrungen als 19-Jähriger.
Dieser LSD-Trip hat mich dann sehr stark aus dem Leben rausgeschossen. Ich bin erstmal runtergekommen, indem ich Beruhigungstabletten genommen habe, Valium. Und ich bin dann in der Psychiatrie gewesen, war nur 3 Tage da, hatte praktisch vorher mit jemandem zusammen gebetet. Wenn da jemand das so sagt, Christ, hat nochmal gesagt, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, mit Gott leben. Und habe dann kurz danach so eine Heilung erfahren.
Auf welchen Inseln Horst Wieting gerne Urlaub macht, was er von seinem Vater aus dem Zweiten Weltkrieg gehört hat und wo er gerne essen geht, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo, Horst Wieting.
Hallo.
Wir haben eben bei Mikrofone warm machen darüber gesprochen, wie nah man an den puscheln muss. Und dann sagtest du, die alten Rockstars, ne?
Jo.
Zum Beispiel der
Mick Jagger.
Ja, der war da auch immer ganz dicht dran.
Ja, genau.
Und dann kam schon gleich ein Schwank aus deiner Kindheit.
Aus meiner Kindheit, genau. Ich war 12 Jahre alt und mein Großvater hat in Findorf gewohnt und wir sind dann immer zum Emmersee gefahren und haben da ein Schiffchen rüberfahren lassen. Und 1967 haben die Rolling Stones in Bremen ein Konzert gegeben und nachmittags haben die Stones geprobt. Und ich habe das draußen gehört, also habe ich das erste Mal einer meiner Lieblingsband, die Rolling Stones, live laut gehört, aber natürlich nicht gesehen. Ich war 12 Jahre alt und bin da nicht mehr reingegangen. Ne?
Und die haben wo gespielt? Auf der Bürgerweide, auf dem Festplatz?
Nee, die haben in der Stadthalle gespielt. Ne? Also in der Stadthalle geprobt und man konnte es gut draußen hören.
Also, und wann hast du die erste Platte gekauft?
Die erste Platte, die hat meine Mutter mir mitgebracht von Rex Gildo. Ein Ring aus Gold. Sie sollte damals No Milk Today mitbringen. Das konnte sie nicht irgendwo behalten. Und dafür hat sie mir dann von Rex Gildo einen Ring aus Gold gebracht, also mitgebracht. Also ja, gut, ich bin überhaupt kein Schlager-Fan, aber das war die erste Single.
Und hast du sie gehört?
Ab und zu mal, ja.
Getroffen haben wir uns auch in Findorf.
Genau.
Du warst da auf dem Wochenmarkt.
Ja.
Mit einer Tüte voller
Orangen.
Ja.
Ja.
Und das haben wir eben auch schon geklärt, du wirst sie schälen und essen, du wirst sie nicht auspressen.
Nee, früher habe ich gepresst, aber ich habe auch früher viel mehr Orangen gegessen, aber mittlerweile, wir haben einen großen Garten und haben auch sehr viele eigene Äpfel und die essen wir jetzt, also zum Frühstück. Meine Frau und ich, wir sind keine Mainstream-Esser, sondern wir ernähren uns schon sehr, sehr lange sehr viel mit Rohkost. Das heißt, ich esse vieles andere auch. Ich gehe auch mal essen oder öfters essen. Aber die Grundmahlzeit ist eigentlich Obst und Gemüse. Wobei beides eigentlich viel aus unserem Garten kommt. Also das Obst sowieso mit Äpfel und Birnen und auch Pflaumen. Und
noch ein paar Johannisbeeren bestimmt.
Johannisbeeren, genau, haben wir auch. Und Salat fast das ganze Jahr durch. Ich habe mir jetzt auch ein kleines Gewächshaus gebaut. Paprika werden wir da reinmachen. Ein paar Tomaten.
Gurke? Kürbis?
Ja, Kürbis kommt draußen, ne? Aber vielleicht 2-3 Tomaten, ne? Und ich habe auch noch ein Tomatenhaus. Also jetzt, wo ich nicht mehr arbeite und das ja mein ehemaliger Beruf war, mache ich sowas eben hobbymäßig sehr gerne.
Das heißt, du warst?
Gärtner. Ich habe eine Friedhofsgärtnerei gehabt in Bremen und einen Gartenbaubetrieb früher. Den habe ich nach ein paar Jahren, wo ich den gemacht habe, verpachtet und habe dann nur die Friedhofsgärtnerei weitergemacht und bin ja seit 6 Jahren Rentner.
Dann bist du jetzt wie alt?
Ich werde dieses Jahr 70. Ne?
Freust du dich? Machst du eine große Fete?
Ich mache eine Fete, kleine Schleichwerbung, im Restaurant Provide. Das ist in Innschede, ein ganz tolles Restaurant. Also jeder, der hier zuhört, kann ich das nur empfehlen, wenn man einfach mal locker schön essen will. Ist eine ganz tolle Location.
Aber wo ist denn Innschede?
An der Weser, das ist Richtung Verden. Da wurde früher immer der Wasserstand gemessen. Und in diesem Restaurant war früher so eine Küche. Und da hat dann das Ehepaar, was den Wasserstand da gemessen hat, auch als Kneipe hat das funktioniert. Also da hat der Ort dann ein bisschen gezecht. Und wenn dann der Wasserstand mal nicht durchgegeben wurde, dann hatten sie zu viel gezecht. Ja, ich finde es auch ganz lustig. In diesem Restaurant ist ein Bild gemalt. Das hat ein Gast gemalt, der seine Zeche nicht bezahlen konnte. Der hat dann dafür ein schönes Bild gemalt. Einfach so eine Geschichte aus diesem Ort. Also wirklich ein sehr tolles Restaurant. Das hat ein Architekt umgebaut. Der heißt Johann Clausen, der leider schon verstorben ist. Und auch da, es gibt so eine Verbindung. Johann Clausen ist der Architekt, der unser Haus gebaut hat. Und ein total kreativer, toller Architekt, der auch viele schöne Häuser in Umgebung hier gebaut hat.
Und was zeichnet euer Haus aus?
Rotes Dach, roten Klinker und weiße Fenster. Sprossenfenster mit einer Bremer Stange drin. Schönen Kachelofen drin. Dann haben wir schöne Fußbodenbelege. Ne? Und wir haben uns das Haus so einrichten können, wie wir es haben wollten. Ne?
Und wo seid ihr daheim? Also wo ist...
Wir wohnen im Ringkomm. Ne? Wir haben ein kleines Grundstück. Ja, was heißt klein? Wir haben 2700 Quadratmeter.
Ja, das ist schon eher groß.
Ja, das ist schon eher groß.
Aus Prima-Perspektive.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Wo dann eben auch das Gewächshaus und das Tomatenhaus und
genau.
ein paar Beete hinpassen.
Ja, genau. Ja.
Und noch ein Schuppen für Werkzeug bestimmt.
Ja, ein Nebengebäude haben wir auch, ja, wo die Autos drin stehen und Fahrräder und sowas. Ne. Ja, da wohnen wir und fühle mich da auch sehr wohl. Ne.
Und 70 ist das für dich auch irgendwie, ja, wie geht's dir damit, dass du dieses Alter erreichst, dass du
diesen Geburtstag feierst? Also ich bin froh und dankbar, dass ich dieses Alter erreiche. Mhm. Habe ich ja noch nicht erreicht, aber...
Ja gut, auf dem besten Weg dahin.
Und es ist eigentlich egal, wie alt du bist. Ne? Hauptsache, man ist fit und gesund. Ne? Und ich denke mal, heute ist das Alter sowieso eine andere Geschichte als zu meiner Kindheit. Ne? Also ich habe Freunde, Bekannte, die eine ganze Ecke jünger sind als ich. Und ich empfinde da überhaupt gar keinen Unterschied oder eine Distanz.
Ja.
Ne? Oder ich habe auch ganz gute Beziehungen zu meiner Nichte. 45 wird die dieses Jahr, wo eigentlich null Distanz ist. Was ich mir früher zu älteren Leuten gar nicht vorstellen konnte. Und das finde ich sehr angenehm und von daher empfinde ich Alter jetzt irgendwie nicht mehr so etwas wie früher. Wenn du mit 40 krank bist, dann hast du auch verloren. Ne?
Ja, und du bist ja auch voll im Flow. Du hast mir eben erzählt, um seine Termine besser im Blick zu behalten, kann man die alle einfach elektronisch ins Handy eingeben.
Ne? Ja, oder muss man. Ne?
Muss man, sagst du sogar. Die vielbeschäftigten Rentner, ne? Die
immer. Ja, gut, ich habe genügend um die Ohren, aber nicht so viel, dass ich gar nichts mehr, also keine Zeit mehr habe. Ne? Also ich nehme mir immer irgendwo Zeiten für Dinge, die mir Spaß machen, wo ich mich mit Leuten treffe, wo ich auch alleine bin und über Dinge nachdenken kann. Ne? Und ich muss auch nicht, was ich auch sehr schön empfinde jetzt, Zeit zu haben, ohne zu viel Termine zu haben. Und wenn man einfach zu spät ins Bett geht, kann man ausschlafen und muss morgens früh nicht raus. Oder wenn man schlecht geschlafen hat, ist es auch kein Stress. Dann schläft man eben ein bisschen länger.
Ja, oder am Tag nochmal irgendwann.
Ja, genau.
Das heißt, du genießt das schon, dass du nicht mehr im
Berufsleben stehst? Ja, ich genieße das auf jeden Fall. Es war für mich auch immer ein Wunsch, oder ein Ziel, einfach nach der Friedhofsgärtnerei nochmal ein Leben zu haben. Ne? Also nicht irgendwie jetzt nur Arbeit. Also mein Sohn macht die Firma weiter und der würde sich freuen, wenn ich da mitarbeiten würde oder so. Aber ich helfe ihm schon mental auch ein bisschen. Und wir haben auch noch eine andere Geschichte. Wir haben noch eine Gärtnerei dabei, wo wir Wohnwagen und Wohnmobile untergestellt haben. Und da mache ich die Verwaltung für ihn und auch für meine Tochter. Aber so in der Friedhofsgärtnerei arbeite ich nicht mehr mit. Ne? Ah, das macht er alleine. Ne?
Muss er alleine schaffen.
Ja, und ich möchte auch nicht den alten, weisen Chef abgeben. Ne? Ich weiß sowieso alles besser.
Also, ist es wirklich so?
Nein. Aber man kommt immer schnell in die Rolle rein, dass man alles besser weiß und schnell mal kritisiert. Also, und von daher ist es besser, wenn man das dann gar nicht macht.
Ja, besser die Finger von lassen.
Ja.
Lieber Horst, ich roll dir mal die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens rüber.
Oh.
Du darfst sie aufmachen. Da sind Zettel drin.
Das ist
sehr schön. Du darfst 3 Zettel rausnehmen.
Welche Farbe hat Ihr Wohnzimmer? Möbel? Braun? Fußboden auch braun? Und
helles Braun, dunkles Braun?
Helles Braun, ja. Esche, also Eschenparkett oder Eschendielen. So. Und die Sofa, Ledersofa schwarz.
Und die Wand?
Weiß. Alle sind weiß. Alle Wände sind bei uns weiß.
Klassisch Raufaser oder?
Nee.
Geputzt?
Geputzt. Gipsputz und angestrichen weiß. Und mit Bildern dran. Also Farbe kommt durch Bilder.
Kunstwerke oder Fotos?
Fotos ein Teil und irgendwelche Bilderchen, die Fotografien von gemalten Bildern. So,
ne? Also, Drucke, Kunstdrucke.
Ja, genau. Aber keine. ein paar echte Bilder haben wir auch. Ein Bild, das kommt von Dangast, das zeigt...
Dieses Örtchen da an der Nordsee.
Genau, genau. Und da habe ich meine Frau das erste Mal geküsst und von daher hängt das bei uns auch im Wohnzimmer. Ein Bild von wie heißt das, alte Kurhaus und ein Bild von einem Schiff mit dem Leuchtturm. Von einem Maler, der da seine Bilder verkauft in Dangast. Ja, das ist schon ein bisschen her.
Wann war das?
Also den ersten Kuss haben wir uns da gegeben. Das war 1985. Und 1986 haben wir geheiratet. Ja, und deswegen hat Dangast für mich auch schon eine besondere Bedeutung. Ne?
Wart ihr da im Urlaub, oder?
Nee, einfach so hingefahren. Wir haben uns nach dem Gottesdienst verabredet gehabt und ich habe dann für sie gekocht, was sie ja so mega beeindruckt hat, dass ich für sie koche. Da habe ich gesagt, du, wir fahren einfach irgendwo hin. Dann sind wir nach Drei Bergen gefahren, haben dann eine kleine Runde gemacht auf dem zwischen Anna Meer, im Tretboot und dann sind wir einfach weitergefahren nach Dangast. Das war alles nicht geplant. Und in Dangast habe ich ihr dann einen Kuss gegeben. Ich habe gesagt, wir standen beide mit den Füßen in der Nordsee und dann habe ich sie umarmt und habe gesagt, es ist schön mit ihr hier. Und ich habe ihr einfach einen Kuss gegeben, ja. Und deswegen hat Dangast für mich schon eine besondere Bedeutung.
Dann seid ihr bis heute
zusammen, ja, ja. Ja, auf jeden
durch
Fall.
Durch dick und dünn. Wie heißt das? In guten wie in schlechten Zeiten?
Genau, ja.
Und habt ihr auch kirchlich geheiratet, oder?
Ja, wir haben kirchlich geheiratet, ja.
Welcher Gottesdienst war das? Wo seid ihr da
gewesen? In der Kreuzgemeinde in Bremen sind wir getraut worden. Von ja, einem befreundeten Pastor.
Das ist eine Baptistengemeinde,
ja.
Da in der Nähe vom Hauptbahnhof.
Genau, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Volkmar Glöckner hat uns damals getraut. Ne? Und mein Schwiegervater, der hat die Predigt gehalten. Der ist auch Pastor, auch Baptistenpastor. Also meine Frau kommt aus einer Pastorenfamilie. So wie unter anderem Gudrun Enslin zum Beispiel.
Die nächste, bitte.
Oh, ach so, das
drei Stück.
So. Drei Fragen. Okay,
die ist vielleicht ein bisschen lang, wenn du keine Brille hast.
Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Sowohl als auch. Also ich habe mal ein bisschen Theater gespielt. Das fand ich ganz nett. Aber
in welchem Alter?
Ja, das ist vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre her. Wir haben auch so ein bisschen Comedy gemacht, meine Frau und ich, so auf Hochzeiten einfach so Sachen gemacht. Das
hat gepasst.
Bahn, Auto, Rad zu Fuß.
Wie bewegen Sie sich fort?
Genau.
Hatten wir ja schon. Es gibt auf jeden Fall ein Nebengebäude für Autos.
Genau. Aber am liebsten fahre ich Rad, ne?
Mit Strom oder ohne Strom?
Mit Strom natürlich, klar. Also ja, gut, ich fahre auch ab und zu mal selten mal ohne. Aber meistens mit E-Bike. Ja, ich wohne in Brinkholm und dann dadurch ist die Stadt jedenfalls näher gekommen. Und es macht mir auch mega viel Spaß. Ich fahre total gerne Fahrrad. Ne?
Aber du bist schon eine halbe Stunde unterwegs, dreiviertel Stunde.
Ja, das macht ja nichts. Also eine halbe Stunde E-Bike ist völlig auch. Morgen spielt Werder Bremen, da fahre ich natürlich auch mit Rad hin. Ne? Auch wenn es ein bisschen später ist, ein bisschen warm anziehen. Im Stadion ist es auch nicht gerade warm. Ne? Also auf jeden Fall.
Bist du richtiger Fan?
Ja, Leidensfan. Ich habe eine Dauerleidenskarte seit über 15 Jahren, glaube ich schon, ja.
Und dein schönster Werder-Moment war welcher?
Da gibt es ganz viele, aber besonders war natürlich die Meisterschaft 2004. Im Stadion war natürlich der Aufstieg, ich glaube, das war 22, war natürlich schon sehr, sehr spektakulär. Und dann irgendwie das 1-0 gegen Frankfurt, wo wir nicht in die Relegation mussten. Das war, glaube ich, 2016 oder so. Das waren also so doch im Stadion schon die sehr, sehr bewegendsten Momente. Ne?
Publikum oder Hintergrund, da möchte ich nochmal anknüpfen an deinen Job. Hast du da auch Publikum gehabt, vor dem du quasi die Rolle des Friedhofsgärtners spielen durftest, konntest, musstest?
Oder? Ja, natürlich.
Oder war das eher Schnibbeln?
Nein, ich habe ja dadurch, dass ich Chef bin, habe ich ja natürlich auch viel mit Kunden zu tun. Es kommen ja auch Leute zu dir, die frischen Trauerfall haben und dann auch ein Gesteck bestellen oder einen Kranz. Und da muss man schon sensibel mit den Leuten umgehen. Ne? Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die nicht zufrieden sind mit irgendeiner Arbeit. Und da muss man sich dann auch darauf einstellen, wie man mit den Leuten umgeht.
Ne? Diplomatisch
wie man, bleiben. Ja, genau. Und das ist leider so, dass man das auf der Meisterschule nicht lernt. Ne? Wie man zum Beispiel mit Reklamationen umgeht. Wie gehst du mit unzufriedenen Kunden um?
Du hast es dir selbst beigebracht.
Ja, genau. Und auch Gespräche mit Leuten, die woanders im Verkauf arbeiten, die mir dann auch erzählt haben, wie sie das machen. Ne? Und da kriegt man dann eine gewisse Art von Routine oder einen Erfahrungsschatz, ne? der auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also,
was ist da dein Geheimtipp oder deine
zum Beispiel, wenn dann jemand unzufrieden ist und er hat recht, ne? Ja. Gut, dann hat man früher gesagt, ja, wir ändern das um oder so. Und dann habe ich ihn zum Schluss gesagt, ja, wissen Sie was, ich gebe Ihnen einfach mal einen Strauß Blumen mit. So, als Sie haben recht, das war nicht in Ordnung. und wir bessern das aus. Und was ich früher auch nie gemacht habe, wir haben dann irgendwie, was weiß ich, da waren die Pflanzen schlecht auf dem Grab oder so, dass man dann die Kunden nochmal angerufen hat und habe gesagt, wir haben die Arbeit jetzt auch erledigt, bitte gucken Sie sich das an, ob das so für Sie in Ordnung ist.
Dass man auf die eingeht und sie
genau,
ernst nimmt.
Genau, ja, dass man versteht, dann ja. So ein bisschen in die Situation des Kunden irgendwo hineinversetzt und sagt, Mensch, okay, der möchte auch wissen, dass es gemacht worden ist und wann es gemacht worden ist. Ja. Ne? Also das habe ich alles nicht gewusst zu Anfang. Ne? Also ich habe meinen Job auch sehr gerne gemacht, ne? Ohne Wenn und Aber. Es war für mich auch eigentlich ein Traumberuf. Ich habe schon da wir hatten mal ein Klassentreffen.
Und dann, von der Meisterschule? Oder?
Nein, von unserer Realschule aus okay. Damals. Und dann sagte mir, konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, sagte mir dann ehemaliger Klassenkamerad, Mann, ja, du hast doch früher schon erzählt, dass du gerne Friedhofsgärtner werden wolltest, als wir damals, was weiß ich, 8. und 9. Klasse waren. Ne? Also wo es dann darum ging, was will ich denn mal werden. Ne? Also das stand für mich irgendwie fest, hatte einfach immer Bock drauf, fand es einfach gut, dass man unterschiedlich arbeiten kann, mal draußen und mal drinnen. Ne? Also ich habe natürlich auch viel Büroarbeit gemacht, aber ich konnte eben auch draußen Grabpflege machen und wir haben auch einen Blumenladen dabei gehabt, wo man dann auch mal ein Gesteck gemacht hat oder einen Kranz oder Schnippung fertig gemacht. Ne? Und eben auch Kundenkontakt hatte. Nicht? Also es ist eben ein sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Beruf. Also mit sehr vielen unterschiedlichen Tätigkeiten. Ne?
Und das Thema Tod, wie ist das für dich?
Also früher habe ich immer gedacht, das ist ein Traumberuf für dich, aber immer hast du irgendwas mit Tod zu tun. Aber das war so in den, wo ich zwischen 15 war, 15, 18 vielleicht, ne? Das ist für mich kein Thema mehr. Ich bin, seit ich 20 Jahre alt bin, Christ und glaube an ein Leben nach dem Tod. Und von daher ist das für mich ein Thema natürlich, was zum Leben dazugehört. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich sterbe und bin fröhlich oder so, oder ich gehe einfach ohne Ängste in den Tod, aber ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und von daher ist das dieses Grauen oder dieses Schlimme, was der Tod eigentlich so mit sich bringt, wenn man keine Hoffnung nach einem Leben nach dem Tod hat, nicht mehr da.
Ja, es ist quasi aus deiner Sicht nicht die Endstation, sondern.
Genau.
Sondern ein Zwischenschritt.
Ja.
Und für die Menschen, mit denen du zu tun hattest, da war ja, wie du schon sagtest, oft auch Trauer oder ja. Schock oder Schmerz oder Leid. Ja. Mhm. Konntest du da auch trösten? Musstest du auch trösten? Oder war es einfach nur eine sachliche, professionelle Ebene,
das,
auf der du den Leuten begegnet bist?
Ich finde das schwierig, ja. Menschen zu trösten. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob sie dann in dem Moment irgendwie also Trost oder auch gute Worte haben wollen. Irgendwie, weil ich bin ja selber auch nicht so betroffen.
Ne? Genau.
Ja. Von daher habe ich das. Also ich finde, wichtiger ist mal, dass man den richtigen Tonfall findet, ne? Aber dass man damit mit klugen Ratschlägen oder irgendwie bloß nicht kommt, ne? Also das denke ich mal, das ist überhaupt nicht angesagt.
Ja.
Ja, ich bin seit meinem 20. Lebensjahr Christ. Ne?
Gab es da irgendeinen Moment, irgendein Ereignis?
Ja, ich war eigentlich immer gläubig oder habe an Gott geglaubt, aber ich war dann in einer Lebenskrise. Ich hatte mit einem Freund zusammen, ich war 19, da haben wir zusammen einen LSD-Trip genommen. Wir haben früher damals auch ein bisschen gekifft dieser LSD-Trip hat mich dann sehr stark aus dem Leben rausgeschossen. Ich war praktisch ein Dreivierteljahr lang in einem, ich würde sagen, rauschähnlichen Zustand. Also habe immer wieder so Flashbacks gehabt, dass ich Landschaften verändert gesehen habe, die Rücklichter der Autos verstärkt gesehen habe und mein Nervensystem wurde schlechter. Ich habe mein Immunsystem ist kaputt gegangen. Also es hat sich total übel in meinem Leben ausgewirkt. Genau. Und ich habe dann auch nicht mehr arbeiten können, weil ich auch einfach total entkräftet war. Und
nur wegen diesem einmal Drogen nehmen.
Ja. Also vermute ich mal, also weil ich habe mein Immunsystem.
Ja, ich habe keinen Erklärungsansatz.
Nee, ich bin damals auch auf LSD Auto gefahren und diese Eindrücke, die ich damals auf LSD im Auto fahren hatte, hatte ich dann auch später noch. Ja, die kamen immer wieder zurück, meistens abends. Ne? Und das ist durch diesen LSD-Trip gekommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, auch dass das Immunsystem dann irgendwie zusammengebrochen. Aber damals, als ich da drin war, konnte ich mir das alles nicht erklären. Ja. Aber ein Bekannter von mir sagte, Mensch, das alles, was du hast, kann alles von diesem LSD-Trip kommen. Und es war auch so.
Ne. Und dann bist du irgendwie in der Klinik, oder?
Ich habe dann auch viel selbst versucht, mich wieder zu heilen und habe einige Therapien gemacht und bin dann erstmal runtergekommen, indem ich Beruhigungstabletten genommen habe, Valium und so weiter. Und dadurch sind dann diese starken Rücklichter erstmal weggegangen. Dann konnte ich wieder Auto fahren, ohne dass ich starke Rücklichter gesehen habe. Und ich bin dann in der Psychiatrie gewesen und bin da aber auch nicht lange drin gewesen, war nur 3 Tage da. Hatte praktisch vorher mit jemandem zusammen gebetet. Bin da, wie man das so sagt, Christ, hat man nochmal gesagt, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, ne? Mit Gott leben. Und habe dann kurz danach so eine Heilung erfahren. Also das mit einmal während des Betens, einfach so Kraft in mein Leben reinkam. Meine Gedanken wieder klar wurden und mein ganzes Leben sich wieder so ein bisschen reguliert hat. Immer wenn ich dann gebetet habe, hat so eine innere Erneuerung stattgefunden. Ich bin dann nach 3 Tagen aus der Klinik raus, abgehauen eigentlich. Ne? Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht war es eine Führung Gottes, dass mich Gott rausgenommen hatte. So.
Also das heißt, du warst insgesamt nur 3 Tage
da? Ich war nur 3 Tage da, ja, genau. Und bin danach dann angefangen, bei meinen Eltern wieder zu arbeiten. Ja. Nicht volle Tage, erstmal so 3/4 Tag oder so. Ja. Aber habe dann einfach die Kraft gehabt, wieder zu arbeiten. Ne?
Also ist es aus deiner Sicht so eine Art Heilungserlebnis?
Das war für mich auf jeden Fall ein Heilungserlebnis. Ne? Mhm. Was auch so dann gar nicht, also das war natürlich dann nicht von heute auf morgen alles gesund, sondern ich musste einfach bei Gott bleiben, um weiterzuarbeiten, weiter mein Leben zu führen.
Ne? Interessant.
Ja. Und bin seitdem auch Christ. Ne? Also manchmal habe ich so gedacht, ja, vielleicht wär ich gar nicht so fest beim Christ geblieben, wenn ich diese Heilungserfahrung nicht oder diese Heilung nicht immer gebraucht hätte.
Ne? Diese Abhängigkeit.
Ja, genau. Ja,
wenn es irgendwann noch so funktioniert hätte.
Ja, genau. Ja, ich wäre, genau, wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ja, man entscheidet sich irgendwie aus einer fröhlichen Lebenssituation heraus, wo es einem gut geht, mal Christ zu werden. Vielleicht wäre ich nie so richtig lange dabei geblieben, hätte gesagt, ja, alles andere wäre mir vielleicht wichtiger gewesen. Aber für mich hat das einfach absolute Priorität gehabt, ne? Mein Leben mit Gott zu leben. Und es ist natürlich auch so, dass man vieles, was einem so im Leben bewegt und begegnet, dass man davor auch bewahrt bleibt. Es ist ja nicht nur so, dass man da Gesetze und Gebote befolgt, sondern es ist auch in vielen Dingen eine Bewahrung und es gibt auch eine Zufriedenheit, die man so im Leben vielleicht gar nicht finden kann. Und eine Gelassenheit und auch eine Sicherheit, die einem so in diesem Leben ohne Gott schwer möglich ist.
Ja gut, für viele ist ja das eher so alles ein Hirngespinst oder eine Fantasie mit Gott, aber für dich ist das was Reales, sagst du.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Und dann machst du jeden Tag Bibellese, oder?
Ich lese in der Bibel nicht mehr ganz so viel wie früher, aber ich bete jeden Tag. Ne?
Also zu festen Zeiten, so Ritual?
Nö, ja gut, auch, jetzt oder? Im Moment, morgens bete ich, ja, ich bete auch zwischendurch mal. Ne? Jetzt, bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich nicht gebetet, dass ich hier keinen Stoß erzähle. Ja.
Aber ich habe so jetzt richtige Zeiten für dich raus,
wo du... Ja, genau. Ich habe meistens morgens eine Zeit, wo ich bete. Und auch ab und zu in der Bibel lese. Und ich gehöre zu einer christlichen Gemeinschaft, Gemeinde, gehe da auch zum Gottesdienst. Ne?
Welche ist es?
Das ist die Zellgemeinde in Bremen. Also das ist eine Baptistengemeinde. Wir treffen uns im Konsul-Hackfeld-Haus und einmal im Monat in Lienthal im Konventshaus. Ja, eine Gemeinde, wenn man sich für Glauben interessiert, bestimmt nicht schlecht ist.
Was macht sie aus? Die haben keine klassische Kirche. Konsul-Hackfeld-Haus ist auch bekannt als CVJM-Haus.
Genau, ja, das sind gemietete Räume. In Lienthal haben wir allerdings ein festes Gebäude, was wir von einer ehemaligen Baptistengemeinde übernommen haben. Mhm. Aber da treffen wir uns dann nur einmal im Monat.
Und was macht diese Gruppe aus? Oder was
diese Baptistengemeinde?
Bei der anders als bei anderen?
Ja, erstmal, dass wir kein festes Gebäude haben. Es nennt sich Zellgemeinde, was wir allerdings nicht mehr so sind. Ne? Ich denke
Warum hieß das so? Oder warum?
Weil wir aus kleinen Zellen, aus kleinen Gemeinschaften bestehen wollen. Ne? Ja. Und ich würde mal sagen, dass wir in der Theologie ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man liberaler sagen kann, aber wir sind nicht so der evangelikale Mainstream.
Also nicht so typisch konservativ.
Genau.
Eng und streng.
Ja, genau. Das würde ich mal sagen. Das ist
man so ein bisschen neugieriger, oder?
Ja, es ist einfach, ja, wir haben, ich weiß nicht, ob das postmodern ist oder ob das, Jedenfalls sind wir da in der Beziehung ein bisschen weiter aufgestellt, würde ich mal sagen. Das ist unsere Richtung. Ich würde auch nicht immer sagen, dass wir, also ich würde für mich da sagen, dass ich da auch nur auf dem Weg bin und auch nie irgendwie sagen, das ist jetzt die letztendliche Wahrheit.
Interessant, ja.
Und das müssen alle so glauben, sondern das ist etwas, wo ich als Christ sehr gut mit leben kann. Ja, von daher würde ich sagen, das ist schon ein bisschen anders als vielleicht in manchen anderen Gemeinden.
Gibt es eine Orgel? Keine Orgel.
Nee, es gibt keine Orgel. Wenn wir da im CVLM-Haus sind, wir haben einfach eine kleine Band dabei, wo wir Musik mitmachen. Ne? Ja, das ist so unser Church.
Ja. Mhm. Lieber Horst Wieting, du siehst ja rechts von dir diesen Koffer stehen. Da darfst du jetzt reingucken.
Ja.
Da ist ein Haufen Zeug drin. Du darfst eine Sache rausnehmen und erzählen, warum du diese Sache rausgenommen hast.
Oh.
Was du damit verbindest, was es... Das Leben ist ja auch eine Reise, haben wir uns gedacht. Und deswegen... Jetzt nimmt ihr einzelne Dinge in die Hand, schaut sie sich an.
Ja.
Und tut sie wieder in den Koffer. Das war jetzt, glaube ich, eine Postkarte, die er in der Hand gehabt hat.
Kann man noch zwei Sachen rausnehmen?
Nee, nur eine.
Nur eine. Ja gut, dann nehme ich das.
Ja?
Mhm.
Also was ist es geworden?
Home Sweet Home.
Ein Sparschwein.
Ein Sparschwein, ja.
Wir haben ja auch schon über euer Haus geredet, ne?
Ja, genau. Ich reise gerne. Aber für mich ist es immer wichtig gewesen, auch ein schönes Zuhause zu haben. Und da steht hier ja Home Sweet Home. Steht es ja drauf. Kamera. Und jetzt, wo ich nicht mehr arbeite, ist es besonders wichtig, ein schönes Zuhause zu haben. Auch wenn ich jetzt mehr reise.
Hast du Lieblingsziele? Oder?
Hast du Lieblingsziele, genau.
Sind es immer die gleichen Orte? Oder?
Ja, also ich habe jetzt nicht mehr so viele Orte, die ich jetzt irgendwie neu erkunden will. Wir fahren ganz gerne nach Langhoch. Also da sind wir mehrmals im Jahr. Und ich fahre total gerne nach Mallorca. Cala Ratllada ist mein Lieblingsort dort. Und dann fahren wir auch noch gerne nach Spiekeroog auch. Also das sind eigentlich so die Orte. Und dann waren wir einige Male auf La Palma, da würden wir auch gerne mal wieder hinfahren. Aber jetzt ist der Ort lange gesperrt gewesen, Porto Naos. Da gab es ja diesen Vulkanausbruch. Und von daher machen wir jetzt einfach nur Deutschland und Mallorca.
Und Home Sweet Home ist einfach so der Ort, wo...
Sweet Home Alabama.
Wo man sein darf, oder?
Genau,
wo man nichts leisten muss, oder...
Ja, ich denke mal, der Ort, wo man sich wohlfühlt, ne? Dazu gehört natürlich auch, dass du dich in deiner Partnerschaft wohlfühlst. Ne? Also gerade wenn man nicht mehr arbeitet, ist das besonders wichtig, dass man sich gut versteht, weil man sich viel mehr sieht. Also man kann auch nicht mehr so flüchten. Und wenn man flüchtet, dann fällt das auch schneller auf. Ja, und das Sparschwein, ja, okay. Mir war es eigentlich immer wichtig, dass alles das, was ich habe, dass ich das bezahlen kann. Und ich habe mich auch eine ganze Zeit lang in meinem Leben mit Vermögensaufbau beschäftigt und habe auch versucht, meinen Kids immer das zu sagen, Leute, Kinder, was ihr kauft, müsst ihr bezahlen können und es muss auch nicht immer der letzte Euro ausgegeben werden. Und ich denke, das haben sie auch einigermaßen gut begriffen. Ja.
Und hat das geklappt mit dem Vermögensaufbau?
Ja, es hat geklappt, ja. Also für uns reicht das.
Ja, schön.
Ja, wir können das, was wir jetzt haben, gut bezahlen.
Also heißt, du bist kein Freund von... Kredit kaufen auf Pump?
Urlaub auf Pump, nein, bloß nicht. Nein, also ich denke mal, wenn du einen Kredit aufnimmst für ein Haus und hast einen Gegenwert da, dann ist das völlig in Ordnung, das muss man auch machen. Aber jetzt Luxus auf Kredit auf keinen Fall, da muss man verzichten oder zelten gehen.
Wart ihr zelten früher?
Ich war ein paar Mal zelten. Das Spektakulärste war einmal in Portugal. In Zagres haben wir gezeltet mit fünf Jungs damals, also fünf junge Männer. Mit dem Auto runtergefahren. Alles sehr, sehr aufregend. Alles in so einem Mercedes-Heckflosse.
So ein richtiger Roadtrip quasi.
Ja, genau. Ja. Unterwegs haben wir dann auch nochmal eine Autopanne gehabt. Das Auto verreckt kurz vor Verdun in Frankreich. Dann haben wir da praktisch eine ganze Woche gelegen und sind zwei von uns zurückgetrennt. Ich habe damals noch in Hannover gewohnt, nach Hannover, dann Ersatzteile vom Schrottplatz zusammengesucht, dann die Teile mit einem anderen Auto da in der Nähe von Verdun gebracht, dann eingebaut und dann sind wir nach 8 Tagen weitergefahren, also 4 Wochen Urlaub. Ne? Ja, also das vergisst man so schnell nicht mehr. War trotzdem ein ganz toller Urlaub, einfach sehr spektakulär. Und da haben wir dann eben auch gezeltet, ne? Aber auch wild gezeltet natürlich. Ne?
Nicht auf dem Campingplatz?
Nee. Also einfach.
Und dann war der Wellenreiten oder was habt ihr gemacht?
Nö, einfach.
Wandern.
Ja, wir sind einfach ein bisschen rumgelaufen, ne? Ein bisschen rumgefahren, rumgelaufen, ein bisschen gebadet, ne? Abends immer konnten wir für 10 D-Mark damals in einem Café mitten in Zagres, heißt das Café Conchina, hieß das damals, konnten wir schön essen und noch ein bisschen Wein dabei trinken. Also es war irgendwie, und auch in dem Café waren ganz viele junge Leute damals und auf dem Marktplatz haben die da ihr Auto abgestellt und dann Kassettenrekorder aufgemacht und ein bisschen Musik gehört. Also es war schon eine sehr jugendfreundliche, freakige Stimmung da. Ne?
Hast du dir das bewahrt oder würdest du, es hört sich ein bisschen für mich so an, ne? Dass du immer so noch so ein bisschen freakig bist du geblieben, oder?
Keine Ahnung, also ich fühle mich jetzt mehr als Spießbürger.
Ja?
Ja, weiß ich nicht. Ich höre natürlich immer noch die Musik von früher und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt freakig lebe, keine Ahnung. Also ich lebe so, wie es mir gefällt, ne?
Das ist doch schon mal gut.
Und vielleicht etwas anders als meine Eltern, aber die haben auch in einer anderen Zeit gelebt, ne?
Wie war das Verhältnis?
Zu meinen Eltern? Also dadurch, dass meine Eltern, also mein Vater ist mit nichts aus dem Krieg zurückgekommen, war von Anfang an, der ist Jahrgang 19, also ist praktisch vom ersten bis zum letzten Tag im Krieg gewesen, hat 3 Verwundungen gehabt und hat sich danach eine Gärtnerei aufgebaut und eine Friedhofsgärtnerei und ein Mehrfamilienhaus. Also er war sehr, sehr fleißig und hat damals mir auch sehr viel Druck gemacht, dass ich diesen Gartenbaubetrieb, der in Brinkum ist, separat von der Friedhofsgärtnerei, dass ich diesen Betrieb übernehme. Und das hat natürlich unser Verhältnis belastet, weil ich diese Gärtnerei gar nicht machen wollte. Ich hatte auf diese Gärtnerei keine Lust. Es war mir zu viel Arbeit, zu viel Risiko und zu wenig Ertrag. Das hat unser Verhältnis belastet und er konnte auch sehr gut Druck machen, aber nonverbal. Ich habe mich dann, als ich 37 war, dafür entschieden, ich habe diese Gärtnerei übernommen, habe die 5 Jahre gemacht und habe dann diese Gärtnerei verpachtet, was für ihn auch sehr, sehr schmerzhaft war. Aber er hat es nachher eingesehen, dass es der richtige Weg war. Also und von daher war es so, dass ich habe mich auf jeden Fall versöhnt. Und wir hatten nachher ein ganz lockeres Verhältnis. Und es gibt natürlich immer wieder so Dinge, wo man sagt, was hast du versäumt in deinem Leben? Und da würde ich sagen, ja, ich hätte es vielleicht öfters mal machen sollen, dass ich mit meinem Vater mal essen gehe. Einfach mal so, wie ich jetzt auch mit Freunden mal essen gehe oder einen Kaffee trinken gehe. Einfach so ganz locker und entspannt mit ihm reden kann. Das würde ich als ein Versäumnis ansprechen.
Hat er über die Sachen, die er im Krieg erlebt hat, geredet?
Ja, natürlich. Der hat viel über den Krieg gesprochen.
Er war einer von denen, die erzählt haben.
Ja, genau. Er hat auch viel Glück gehabt, ne? Also, er hat davon erzählt. Er hat die Erlebnisse erzählt. Ne? Die,
war er traumatisiert oder war er nicht traumatisiert?
Auf jeden Fall. Würde ich sagen, ja. Der hat auch nachts im Traum geschrien. Ne? Und
wie war das für dich?
Ich glaube, dass er hat schon einige traumatische Erlebnisse gehabt. Aber er war auch ein harter Hund, ne? Also ein starker Typ. Ne? Er ist zum Beispiel, hatte mit 2 Jahren eine Lungenentzündung. Ne? Und seine Mutter ist mit 2 Jahren, glaube ich, gestorben. Und dann musste sein älterer Bruder auf ihn aufpassen. Der war damals 9 oder 11 Jahre alt. Und der hat natürlich alles andere gemacht, als sich um ihn zu kümmern. Ne? Aber er hat das überstanden. Ne? Ich glaube, es war eine Lungenentzündung. Und dann hat er einfach Sachen, die er so im Krieg erlebt hat, er hat einfach eine harte Schale um sich aufgebaut, denke ich mal, um seine Seele da zu schützen. Ne? Das hat ihn auch ausgemacht. Dadurch hat er auch nicht so Gefühle zeigen können, oder? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern mich mal in den Arm genommen haben. Oder so. Dass Zärtlichkeiten so zwischen den Kindern ausgetauscht wurden, das gab es nicht. Ne? Also, ich fand das interessant, als meine Eltern, die Schwiegereltern von meiner Schwester, mal besucht haben oder dann haben sie sich begrüßt und dann haben die sich gegenseitig in den Arm genommen. Also er hat den Schwiegervater und die Schwiegermutter von meiner Schwester in den Arm genommen. Das hat mich, befremdet oder es hat mich mega überrascht, ne, weil ich das gar nicht so kenne. Also ich habe mich eigentlich mit meinem Vater nie in den Arm genommen. Ne? Aber Ich bin froh und dankbar, dass auch da nie irgendwie so eine Bitterkeit geblieben ist. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, für das, was er mir hinterlassen hat. Er hat mir eine Firma übergeben, die gesund war, also wo ich keine großen finanziellen Belastungen tragen musste. Ja. Er hat mir nur diese schwere Hypothek der Gärtnerei gegeben, aber die habe ich glücklicherweise verpachtet. Ja. Und diese Gärtnerei haben wir ja immer noch, da haben wir einen Teil von abgerissen und da stehen jetzt Garagen und Wohnwagen in den letzten und das ist für uns ein richtig guter Segen mittlerweile geworden. Also das ist ein total leichter Verdienst im Gegensatz zu dem, was man als Gärtner mit Blumen verdienen kann. Ne?
Wie war das für dich, das zu hören, was dein Vater vom Krieg erzählt hat? Hast du mitgelitten? Also hattest du Mitleid oder warst du schockiert oder wie? Oder hast du einfach nur interessiert zugehört?
Ich habe eigentlich nur interessiert zugehört. Und klar, habe ich immer so gedacht, er war 19, ne? Als er in den Krieg kam. Und er hat einfach, ich habe immer gedacht, Mensch, wie bist du mit dieser Angst umgegangen? Er hat zum Beispiel, da kam eine Handgranate an, ne? Und die hat ihn den Hacken von seinem Fuß, von seinem Stiefel weggehauen. Also 2 Zentimeter weiter oder was, 5 Zentimeter weiter und es wäre in seinem Fuß gelandet, ne? Aber er hatte einfach, er war nervenstark, ne? Der hat nachts im Bunker geschlafen, während die anderen Soldaten dann Angst gehabt haben und dann am nächsten Morgen haben sie dann zu ihm gesagt, oh, der Russe hat aber heute wieder kräftig geschossen, also auf dem Bunker und so nicht. Und dann hat er nur ja, ja gesagt, ne? Es war ihm peinlich, dass er dann, er hatte durchgeschlafen, ne? Und, oder, er war also irgendwie so Radfahrer, hat irgendeine Nachrichten hin und her gefahren, ist dann mit Motorrad gefahren und dann sieht er, was weiß ich, so 10, 15 Meter vor ihm, wie da Russen im Graben liegen und mit dem Gewehr und auf ihn schießen. Ne? Und er sagt, ja, habe ich Gas gegeben. Und sie haben ihn nicht erwischt. Ne? Denke ich, Hilfe. Ja. Was sind das für Momente, ne? Und in dem Moment reagierst du nur, aber das hat ja auch eine, das ist ja nicht so, dass das nicht
eine, geht nicht spurlos
vorbei. Nee, das bleibt ja hängen. Ne? Ja, da hat er schon einiges so erzählt, ne? Ja, und es ist leider so, dass diese Kriegsgeneration nicht mehr lebt und wir jetzt wieder neue Kriege haben, ne?
Das ist so, ja. Ja.
Die Leute, die das damals erlebt haben, die haben gesagt, um nichts in dieser Welt wollen wir diesen Schrecken nochmal. Und haben uns auch, also auch die Politiker haben das dafür getan. Ne? Willy Brandt, Helmut Schmidt, ne? Weizsäcker, ne? Die haben einfach da, und das fehlt uns leider. Ne?
Diese Generation meinst du?
Ja, diese Generation, die diesen schrecklichen Krieg erlebt haben und wissen, was das bedeutet. Ne?
Glaubst du, es kommt jetzt dadurch vielleicht so, dass Deutschland nochmal in den Krieg involviert ist?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ne? Ausschließen kann man das nicht, aber ich hoffe nicht. Ne?
Aber beschäftigt es dich, oder?
Nee, nicht so. Nicht so. Ich gucke auch nicht mehr so viel Nachrichten. Weil mich das doch, ja.
Sonst belasten würde.
Ja, genau. Das belastet mich und es macht mir einfach zu viel Kopfkino und ich möchte das dann nicht mehr so. Ne?
Ja. Lieber Horst Wieting, hier sind die großen Fragen des Lebens. Oh. Du darfst wieder 3 auswählen, laut vorlesen direkt und beantworten.
Wovor haben Sie Angst? Oder du? Okay.
Erzähl, wovor hast du Angst?
Nachts vor Einbrecher.
Hast du?
Ja.
Ist das passiert oder noch nicht passiert?
Wir hatten einen Einbruch, da waren wir nicht zu Hause. Aber ich habe, komischerweise, ich habe wirklich nachts vor Einbrecher Angst, aber nicht, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin. Aber wenn ich alleine übernachte, dann habe ich ein bisschen Angst.
Dass
ich denke mal,
einen über die Mütze ziehen, oder?
Dass ein Einbrecher kommt. Ne? Also,
der macht ja nichts Böses, außer dir was wegnehmen.
Ja, genau. Das, aber man weiß ja nie, wenn man ihn erwischt, wie der reagiert, ne? Oder wie ich reagiere. Ne? Also der reagiert aus Angst und ich auch reagiere aus Angst. Ne? Davor habe ich ein bisschen Angst. Ansonsten, ja, diese Ängste vor einem nächsten Krieg vielleicht.
Was ist mit Gesundheit? Demenz?
Demenz? Nö. Da habe ich keine Angst vor. Gesundheit habe ich auch nicht. So, dass ich schlechter krank werde, ja, eigentlich nicht so viel Angst. Nee, eigentlich nicht.
Gut.
So. Haben Sie schon einmal eine Nacht durchgefeiert? Kann ich sagen? Nein.
Hast du noch nicht?
Nein, nicht bis morgens um 6 oder 7. Geht nicht oder ging nicht. Also in der Zeit, wo ich das machen hätte können oder wollen.
Warst du am Boden?
Nee, ich habe früher Migräne gehabt und durch unsere Ernährungsumstellung habe ich die verloren und da war dann meistens um 1 oder 2 war Schicht. Da brauchte ich dann auch meine Ruhephasen.
Nee, aber ich meine, dass du am Boden warst wegen dieser LSD-Geschichte.
Ja, gut, aber ich hatte auch vorher schon Migräne und auch hinterher noch Migräne. Also von daher gab es nie irgendwie so diese Geschichte, dass ich so lange durchfeiern konnte. Aber was ich gemacht habe, ich habe einen guten Freund gehabt und wir haben manchmal so lange zusammen in seinem Keller gesessen und uns unterhalten und Musik dabei gehört. Und das Einzige, was anstrengend war, alle 20 Minuten aufstehen und die Schallplatte umdrehen. Weil wir haben noch damals Schallplatten gehört, also nicht nur Tonband, also Schallplatten. Das war manchmal bis morgens um 5 oder 6. Ja, das war das. Aber das war ja kein Durchfeiern. Ne?
Eine dritte noch?
Ja, ich zieh mal. Wovor muss ich mich schützen? Keine Ahnung. Gib mir mal einen Tipp. Was würdest du da sagen? Vor Krankheiten?
Ja, eine Sache hast du schon erzählt, ne? Vor zu viel Nachrichten.
Ja, genau. Davor schütze ich mich. Ja, zu viel. Ich lese zwar einiges an Nachrichten, aber zu viel Fernsehen, Nachrichten im Fernsehen gucken mache ich nicht. Davor schütze ich mich, auf jeden Fall.
Noch andere Zeitdiebe?
Vielleicht ein bisschen zu viel Handy gucken. Zwei Stunden am Tag, wenn man so auf dem Handy guckt, 2 bis 3 Stunden, aber davor, dass man vielleicht ein bisschen weniger guckt. Ja.
Aber ist ja auch spannend. Passiert ja auch viel.
Ja, ich finde Lesen besser. Also Lesen, ich lese viel am Handy, also spielen am Handy gar nicht. Ne? Ich lese am Handy Nachrichten, aber ich finde es besser, in der Zeitung zu lesen. Ich finde es einfach cooler.
Ah ja.
Ja. Auch im Bücher irgendwie online zu lesen. Ich lese lieber etwas, was ich in der Hand habe. Da bin ich mehr oldschool.
Mhm. Dankeschön.
Jo, haben wir alles?
Dann haben wir die 3 mal geschafft.
Ja.
Apropos Mainstream. Als wir uns vorhin getroffen haben, Horst, hast du gesagt, dass du politisch nicht der Bremer Mainstream wärst. Bist du frustriert von der Politik?
Nee, überhaupt nicht.
Oh ja, das ist doch schon mal ein gutes Ding.
Also ich würde mal so sagen, ich bin jetzt nicht für Rot-Grün. Oder rot-rot-grün, was hier in Bremen läuft, aber ich habe unheimlichen Respekt vor jedem Politiker, der diesen Job macht.
Okay.
Auch wenn er nicht meine, wenn ich das, also mega Respekt und ich finde es einfach toll, dass Leute diesen Job machen, weil sie könnten vielleicht woanders noch mehr verdienen. Und solange sie so sich im demokratischen Spektrum bewegen, finde ich alles völlig in Ordnung. Ja. Also,
aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das treibt mich um, wenn ich an Politik denke, das hätte ich gerne so und so. Wenn ich der König von Deutschland wäre, hätte ich das und das mal gemacht, oder?
Ja, ich denke mal, dass man im Moment die Wirtschaft ein bisschen mehr stärken muss. Aber ich sehe das alles nicht so negativ. Ne? Ich glaube auch, dass durch die Medien viel negativ geredet wird. Wir sind nicht gerade auf einer Hochphase in Deutschland im Moment, aber wir sind immer noch die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Und das sollte man nicht vergessen. Ne? Wir haben natürlich ein paar Probleme. Wohnungen, Renten ist ein Problem und da muss ein bisschen was passieren, auch mehr, denke ich mal, auch die Zuwanderung ist auch ein Problem und da muss ein bisschen was passieren.
In die Richtung, dass es besser organisiert wird?
Genau, besser Integration und besser organisiert, also man kann nicht zu viele Leute aufnehmen. Man kann auch nicht in Deutschland die ganze Not der Welt irgendwo parken, ne? Also das geht nicht, das schaffen wir nicht und dann haben wir hier auch nur noch Not und Elend. Das muss man einfach in den Griff kriegen. Aber ich bin für mich, ich kann sagen, ich bin zum Beispiel stolz darauf, auf dieses Land. Ich finde es toll, wie wir als Land es geschafft haben, uns einfach für die ganzen Kriegsverbrechen zu entschuldigen und auch einfach Wiedergutmachung zu betreiben, weil ich wüsste nicht irgendein Land, das irgendwie etwas Ähnliches gemacht hat. Es gibt viele Kriegsverbrechen, es gibt viel Schuld von Ländern an anderen Ländern, wo man das einfach unter den Tisch kehrt. Und das ist, glaube ich, da ist Deutschland ein der wenigen Länder, die das irgendwie da ihre große Schuld auch eingesehen haben.
Jetzt gibt es ja in der Bundesrepublik Deutschland so immer diese Sonntagsfrage, am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und da gibt es ja jetzt ja Parteien, die, sag ich mal, vor 10 Jahren noch keiner kannte, weil es sie noch gar nicht gab, die da jetzt inzwischen ziemlich weit vorne sind. Kannst du das verstehen? Beängstigt dich das? Weißt du von Leuten, die sowas wählen oder was dahinter
steckt? Ja, ich kenne einige Leute, die AfD wählen. Ich kenne jetzt keinen, die BSW wählen. Ja.
Besorgt es dich? Beunruhigt es dich? Oder?
Also natürlich, also es besorgt mich auf beiden Seiten. BSW finde ich auch nicht gerade lustig. Und AfD natürlich auch nicht. Obwohl ich da einfach so im Mainstream mitschwimme, weil viele, die bestimmt Radio Bremen auch nicht gerade AfD wählen. Aber ich möchte zum Beispiel nicht eine Partei wählen, wo Leute einfach locker sagen dürfen, der Holocaust war ein Fliegenschiss. Oder die Nazizeit war ein Fliegenschiss in der Gesamtgeschichte der Menschheit oder von Deutschland, oder wo man sagt, dass die das Mahnmal, das Gedenken oder das Mahnmal, das Judenmahnmal ein Mahnmal der Schande ist. Also das finde ich ganz egal, wenn es da irgendwo politische Ansätze gibt, die vielleicht gar nicht mal so schlecht sind, aber sowas würde ich nicht wählen wollen.
Aber wenn du Leute kennst, die das machen, ist es für dich so, dass du die Leute auch noch weiterhin kennen möchtest, oder gehst du dann auf Distanz?
Nee, gehe ich nicht auf Distanz, auf keinen Fall.
Kannst du die verstehen, warum die so?
Zum Teil ja. Hm. Natürlich sprechen wir auch immer drüber und zum Teil diskutiere ich manchmal, aber ich sage auch oft manchmal, ich sehe das einfach anders. Ne? Also wenn ich merke, aber Leute haben einfach ein zu cholerisches Temperament, dann sage ich einfach nur, ich sehe das anders.
Und dann ist das für dich erstmal
erledigt. Dann ist es durch, ja genau. Ja. Nee, also ich möchte dann nicht den Menschen ablehnen.
Wir haben schon vorhin beim Mikrofone aufwärmen, ganz, ganz, ganz vorhin, drüber nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, deine Stimme ist eher so ein bisschen ruhiger. Du bist eher so der sanfte Typ,
hatte
ich den Eindruck. Und hast aber auch schon mal das Wort cholerisch.
Ja, ich habe auch, ich habe auch Dinge, ich habe auch, ja, natürlich. Also
was ist das meistens, weswegen du dich
aufregst? Ich habe zum Beispiel mal beim Fußballspiel einen Schiedsrichter von hinten getreten.
Oh.
Weil ich bin nicht vom Platz geflogen.
Ja, da warst du richtig sauer.
Ja, genau. Ja, da waren wir, das war ein Tumult und ich war so sauer, habe ihn dann von hinten in den Fuß getreten und dann bin ich schnell zur Seite gesprungen.
Wusste er dann, dass du es warst? Oder?
Er hat es vielleicht geahnt, aber dadurch, dass es kein anderer gesehen hat, aus dem Tumult heraus, bin ich nicht runtergeflogen. Ne? Und sonst so, dass man schon mal ein bisschen, wenn man mal was auf die Palme bringt, dass man dann, das ist eben vielleicht auch das Problem der Leute, die ein bisschen ruhiger sind, dass sie manchmal auch ein bisschen mehr schlucken. Ne? Und dann irgendwann doch unerwartet explodieren. Und vielleicht gehöre ich auch zu dieser Art Menschen. Also ich gehöre eher zu dieser Art Menschen, mehr als Leute, die sofort alles raus, also sobald man sie anpiekst,
genau.
Ja, ist einfach so. Ne?
Aber hast du dich dran gewöhnt? Kommst du
jetzt? Das kommt eigentlich nicht mehr so vor. Ne? Ich habe ja auch nicht mehr so viel Konflikte, ne? Jetzt als Rentner. Ne?
Ist so, oder?
Ja, natürlich. Ich habe nicht mehr so viel Konflikte wie früher. Ich arbeite nicht mehr. Ich habe keine Leute, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und
wie viele Beschäftigte waren das zu Spitzenzeiten?
Ja, zum Spitzenzeiten waren das mal 12 Leute, als ich die Gärtnerei noch hatte. Und nachher waren es 4 ungefähr.
Und was ist für dich das Schönste am Friedhofsgärtner sein?
Ja, die unterschiedlichen Tätigkeiten.
Ja,
also und natürlich auch, dass man mit Pflanzen zu tun hat und auch den Wandel der Jahreszeiten mit den Pflanzen mitmacht. Nicht? Also du fängst mit Stiefmütterchen an und hörst dann mit den Grabgestecken, mit der toten Sonntagsbinderei am Jahresende auf und dann geht's im Frühjahr wieder mit Primeln los. Ne?
Also hast du eine Lieblingsblume?
Tja, einige. Ne? Einige, ja.
Welche sind dabei?
Ich mag Stauden gerne. Mhm. Ne? Hortensien. Würde ich sagen, ganz, ganz oben. Wir haben bei uns immer mehr Hortensien.
Idealerweise blühen die alle unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten?
Nee, eigentlich fast immer gleich, so Juli, August. Aber ich denke mal, so Hortensien ist schon von den Stauden, auch so Margeriten und auch Astern zum Teil sehr schön. Ne? Hornveilchen mag ich auch gerne. Ne? Also, es ist nicht eine. Ne? Ja. Rosen finde ich auch natürlich sehr schön.
Welche Farbe?
Ja, bei Rosen bin ich eigentlich bei Rosa und Weiß. Ne? Und wir haben auch bei uns am Haus auch einige Kletterrosen. Ne? Ja, mein Hobby ist Pflanzen, Radfahren lesen.
Horst, eine Sache muss ich nochmal wissen. Gab es außer diesem einer, du hast ja vorhin von dieser Lebenskrise gesprochen.
Ja.
Nach diesem LSD-Trip, als du 19 warst. Und war das die einzige glücklicherweise oder hattest du nochmal ähnliche herausfordernde Zeiten?
Ja, natürlich vor 3 Jahren ist meine Tochter verstorben und das war natürlich schon eine schwere Zeit.
Das war schlimm.
Ja. Und Sie ist auch von heute auf morgen verstorben, ne?
Also absolut unerwartet.
Ja, unerwartet, ja, komplett. Hm. Sie ist an einer Sepsis gestorben, sie war vorgeschädigt, ne? Und ich vermute mal, dass es ein Impfschaden war, weil sie hatte nach der Impfung sie hatte einen schweren Unfall und hatte dadurch ein paar Schäden hatte eine Unterfunktion der Hypophyse und dadurch musste sie Cortisol nehmen und hat auch epileptische Anfälle gehabt. Nach dem Unfall hat sich aber wieder super ins Leben zurückgekämpft, hat auch hier in Findorf gelebt, alleine und hat auch auf dem ersten Arbeitsmarkt nachher gearbeitet, allerdings nur mit 4 Stunden, auch mit einer Betreuung, aber so kam sie im Leben komplett zurecht, hatte auch ihren sozialen, hatte wieder Freundinnen gefunden und so. Und ja, und das war natürlich schon eine Krise, ne?
Ja,
und sie war auch Christ. Und
wie alt war sie?
32. Ja.
Das heißt, für dich gibt es die Hoffnung, dass ihr euch wiederseht?
Auf jeden Fall, ja.
In einer anderen Wirklichkeit?
Ja.
Sag ich mal. Mhm. Aber hast du sehr gehadert mit deinem Gott in dem Moment, oder?
Nein. Auch nicht, als sie den Unfall hatte. Irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Es ist das Leben, ne? Also.
Was ist eine Sepsis?
Eine Blutvergiftung. Ja, und es gab keinen Erreger, ne? Also man hat keinen Erreger gefunden. Die Sepsis war mit einmal da. Ne? Also normalerweise schneidest du dich in den Finger und dann kommt eine Entzündung und dann kriegst du eine Blutvergiftung. Und das hat man nicht gefunden bei ihr. Und das ging auch so schnell. Die Ärzte haben gesagt, dass alle Organe versagt haben. Ne? Das ging so schnell, dass man so bei einer Sepsis das so oft nicht hatte, ne? Und ja, dann haben wir, sie hatte praktisch am Montag, haben wir die Nachricht bekommen, dass sie in Bremen-Mitte ist und am Donnerstag haben wir dann die Geräte abgestellt, ne? Also sind hingefahren, dann hat man sie praktisch noch bis Donnerstag irgendwie am Leben gehalten, aber dann hat das überhaupt keinen Sinn mehr gehabt, ne? Also wir sind auch froh, dass sie nicht irgendwie so als kompletter Krüppel irgendwo oder als total behinderter Mensch irgendwie gelebt hat. Ja. Also das war dann für uns auch klar, wenn das so oft wäre. Also ihr Gehirn war geschädigt, alle Organe waren geschädigt. Nee, dann haben wir auch gesagt, nee, dann ist es besser, wenn sie geht. Ne? Und es ist so, auch mit der Trauer ist es so, dass ich eigentlich relativ gefasst darüber reden kann, aber manchmal nicht. Ne? Ja. So wie jetzt in diesem Moment.
Bisschen, ne? Feuchte Augen hast du.
Ja, das ist so.
Ist auch nachvollziehbar.
Ja.
Das ist das ein Kind von?
Von 3. Die mittlere. Ja.
Und der Unfall war wann?
Da war 2007. Also sie hat 15 Jahre praktisch noch gelebt und ich war auch dankbar, dass wir diese 15 Jahre hatten. Also wir hatten dann nochmal eine ganz, ganz enge Zeit, also viel Zeit miteinander.
Schön.
Ja. Das war noch zusammen in Urlaub gefahren und so alleine. Ich bin mit ihr alleine in Urlaub gefahren. Ne? Ja.
Brauchen wir den Unfall noch oder lassen wir den
raus? Nee, lassen wir raus.
Den lassen wir raus.
Ja. Ja.
Und da habt ihr auch wieder gemerkt, dass ihr zusammen seid, ne? Deine Frau und du, dass ihr gemeinsam euch auch unterstützen könnt, oder?
Ja, genau. Ja.
Das hat euch vermutlich auch mehr zusammen gemacht oder was? Oder
nee, wir waren schon immer zusammen. Also es ist so, dass wir natürlich drüber reden. Aber meine Frau geht anders damit um als ich. Aber es ist nie irgendwie, dass dieser Tod von Birte zwischen uns stand. Also wir haben uns unterstützt und ich sag dann auch zu dir, können wir dann mal wieder drüber reden oder ich habe das und das erlebt oder ich habe davon geträumt. Ne?
Dann ist sie bereit dazu.
Dann reden wir drüber. Ne?
Obwohl sie sonst vermutlich eher ein bisschen...
Genau, und sie möchte das, also für Seite. Sie, ja, sie kann das besser bewältigen, indem sie das weglässt. Ja, einfach nicht zu viel daran denken. Ne? Da kommt sie besser mit zurecht.
Ja. So, jetzt müssen wir die Kurve kriegen zur Abschlussfrage.
Ja.
Glaubst du, es kommt irgendwann der Punkt, wo ihr beide komplett über den Berg seid? Vielleicht nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, aber es wird immer schwierig. Es wird immer eine Herausforderung bleiben. Ne?
Ich glaub, auf jeden Fall.
Wenn man das eigene Kind überlebt, ist das eine Sache, die immer eine Narbe, zumindest, wenn nicht.
Ja, das ist auch immer eine Erinnerung. Ne?
Ja.
Ja. Nee, das glaube ich nicht. Das ist anders. Auch meine Trauer ist jetzt anders, ne?
Ja.
Und die verändert sich mit der Zeit, ne?
Und hat sie ein Grab auf dem Friedhof,
wo du Gärtner warst? Ja.
Da gehst du einmal im Monat hin oder
selbst? Unterschiedlich, ja. Manchmal 2-3 Mal die Woche, manchmal eine Woche nicht, ne?
Ja. Und dann redest du mit ihr?
Nee, eigentlich nicht. Ja, ich klopfe einfach auf den Grabstein und sage, Betty, mein Schatz, ne?
Ja, schön. Lieber Horst Wieting, wenn du so einen Strich ziehst, ne? Und knapp 70 Jahre, 69, ist ja auch schon ein bisschen was gewesen.
Ja.
Wie würdest du es zusammenfassen? Wie bringst du es auf den Punkt? Wie sagst du, was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte? Oh. Du, ich würde sagen, ich bin für viele Dinge dankbar. Und viele Dinge, wo ich denke, Mann, ich habe eine Partnerin bekommen, die in mein Leben passt, mit der ich gut zurechtkomme und wo wir uns heute immer noch was zu sagen haben. Ich habe das hingekriegt mit meiner Gärtnerei, dass ich das verpachten konnte. Also das, da bin ich sehr dankbar für. Und
glaubst du, ist das auch irgendwie ein Punkt?
Was Glaube angeht, ja, ich bin froh, dass ich mit 20 Christ geworden bin. Ja. Und dass mir vieles an mir vorbeigegangen ist. Ne? Denn die Leute, die ich habe dann danach auch nicht mehr gekifft, auch keine anderen Drogen mehr genommen. Und es gab einige Leute, die das auch lange nicht gut überlebt haben. Nicht? Oder die dann an härtere Drogen gekommen sind, ne? Und psychisch abgedreht sind. Ne? Also da, aber es ist ja auch nur ein Teil. Ne? Also auch bei der Partnersuche ist. Also mir war es einfach wichtig, dass ich eine Frau finde, die auch meinen Glauben teilt. Ne? Auch das kann schiefgehen. Ne? Also ja. Auch da gibt es auch im christlichen Bereich gibt es ja auch viele Ehen, die sich getrennt haben. Ne? Also, ja, also da von daher da, ich weiß nicht, ob es wie man so. Also von daher bin ich da schon überrascht, dass da so einiges gelungen ist. Ne?
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Ja.
Lieber was, wie du das
ja, ich danke auch. Hast.
Ja. Dass du dich darauf eingelassen hast, auf dieses Abenteuer. Ich finde es ja immer mutig zu sagen, doch komm, machen wir.
Ja.
Oh, ja, ist ja auch recht kurzfristig, ne?
Heute sehr kurzfristig, ja.
Gleich Zeit gehabt,
ja, genau.
Gleich mal eingetütet.
Ja, okay.
Wer jetzt weiterhören möchte, der darf die Folge anklicken vom Rebell zum Bildhauer. Ich finde, das passt ein bisschen, weil ich finde, Gärtnern hat auch was Künstlerisches. Das ist die Geschichte von Rainer Weber. Der spricht allerdings ein bisschen anders als Horst. Der kommt nämlich ursprünglich aus Süddeutschland.
Ach.
Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Im neuen Y-Kollektiv-Podcast hört ihr echte Geschichten zwischen Clubkultur und Politik, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Lande ich schneller im Knast, wenn ich ADHS habe? Habe ich Vorteile im Leben, weil meine Eltern Promis sind? Warum kämpfen manche Menschen zum Spaß, nackt und eingeölt? Oder wie schwer ist es in Deutschland immer noch abzutreiben? Das sind Fragen, denen die Autorinnen und Autoren, denen die Reporterinnen und Reporter nachgehen. Y-Kollektiv, der Podcast ab sofort in der ARD-Audiothek.